herzlich willkommen im Generation Growth Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und du hörst den Podcast, wo Personal Branding und Finanzen aufeinandertreffen. Es geht darum, Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen, dich mit deinen eigenen Themen und Angeboten zu zeigen und auch deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Und der heutige Interviewgast wird dir dabei helfen. Die Rede ist von Grete Niemeyer. Sie ist Sales Coach, Sales Expertin und ich kann dir sagen, es lohnt sich absolut, jetzt einen Stift und einen Zettel zur Hand zu nehmen und dir Notizen währenddessen zu machen, weil diese Folge ist so vollgepackt von großartigen Tipps. Gretel ist unglaublich authentisch, weil, wie haben wir uns kennengelernt, sie hat ihre eigenen Tipps beherzigt und war ganz, ganz fleißig in ihren Follow-ups. Und das ist das beste Zeichen, wenn jemand auch tut, was er anderen beibringt. Ich freue mich total, dass wir uns darüber kennengelernt haben und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Hi, liebe Grete, schön, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Grete Niemeyer, ich bin Sales Coach. Das bedeutet, ich arbeite vor allem mit selbstständigen Frauen, aber auch mit kleinen Teams, bei allen Themen rund ums Verkaufen. Und da geht es eben darum, gute Angebote zu erstellen, zu wissen, für wen wir die eigentlich erstellen, ein vernünftiges Preisschild an diese Angebote dran zu hängen, eine Verkaufsroutine zu haben, damit es nicht immer hinten runterfällt und sich last but not least auch als Team oder als Selbstständige bzw. Unternehmerin zu entwickeln. Und ja, das mache ich vor allem online, wohne mit Mann und zwei Kindern bei Berlin, liebe es zu schwimmen, liebe es generell Sport zu machen und neue Herausforderungen anzugehen. Und sehe da auch ganz oft so Parallelen zwischen dem Verkaufen und dem wahren Leben. Und die bringe ich dann eben gerne in meine Arbeit mit ein.
Ich habe jetzt schon gefühlt 20 Fragen, alleine durch das Intro, weil so viele Dinge übereinstimmen und irgendwie auch gut passen zu den Hörerinnen, die hier zuhören. Aber ich würde vielleicht generell einfach mal starten mit dem Thema, warum eigentlich Sales? Also wie bist du dazu gekommen und warum dann auch die Selbstständigkeit und das Coaching?
Also tatsächlich bin ich da sehr, sehr reingestolpert ins Thema Verkaufen. Ich wollte meine Bachelorarbeit in einem Hamburger Unternehmen schreiben, habe ich dann auch gemacht. Die brauchten dann jemanden, die Spanisch gesprochen hat für den spanischen Markt und plötzlich war ich Geschäftsführerin für den spanischen Markt, so out of the blue. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich nie Berührungsängste mit dem Thema Verkaufen hatte. Also ich habe nie gedacht, oh Gott, ich bieder mich an, ich muss Klinken putzen, ich muss meine Seele verkaufen, sondern ich habe mich immer auch als Verkäuferin auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber gesehen, weil ich immer gesagt habe, ich habe was Cooles, das ich euch anbieten kann, ihr könnt schauen, ob ihr das wollt oder nicht und dann können wir verhandeln und kommen zusammen. Das heißt, auch die meisten Einkäufer und Einkäuferinnen brauchen ja irgendwas, was sie kaufen können. Und deswegen habe ich mich dann nie irgendwie kleiner gemacht als mein Gegenüber sozusagen. Genau, und das habe ich in zwei verschiedenen Unternehmen gemacht, war zuletzt Senior Sales Director EMEA, war also für ganz Europa zuständig in einem Berliner EdTech-Startup und habe dann aber durch Corona, wo ich in 100% Kurzarbeit geschickt wurde, was nicht so die geilste Idee für Verkäuferinnen ist, da habe ich dann gesagt, okay, lass mal jetzt in die Selbstständigkeit gehen. Ich hatte vorher schon aus der Elternzeit meines zweiten Kindes heraus überlegt, mich selbstständig zu machen, hatte aber so ganz unterschiedliche Ideen. Ja, vom Unverpacktladen über nachhaltiges Spielzeug, über personalisierbare Bällebäder. Ich wollte so einiges. Und irgendwann fiel mir dann im Gespräch mit einer Mentorin auf, so, ja, warte mal, was ich richtig gut kann und richtig gerne mag, ist verkaufen. Was die meisten Selbstständigen wirklich nötig brauchen, aber immer wieder von der To-Do-Liste schmeißen, das ist auch verkaufen und da ist einfach eine super gute Schnittmenge. Genau, und habe das damit ausprobiert und war quasi von Tag 1 an ausverkauft oder ausgebucht, nicht ausverkauft.
Ja, und ich finde es so toll, weil du sitzt vor mir, du strahlst, du hast so ein sonniges Gemüt, total schön einfach zu sehen. Und ich finde, gerade das Thema Verkaufen ist ja so ein leicht, entweder super negativ besetztes Thema oder auch so ein leicht verstaubtes Thema. Man stellt sich dann irgendwie jemanden in Anzug vor oder in so einem Kostümchen, der dann irgendwie eine Aktentasche mitbringt, keine Ahnung, zumindest ist das so mein Bild. Und du bist das komplette Gegenteil, genau. Du bist das komplette Gegenteil. und bringst irgendwie Leichtigkeit in das Thema und Strahlen und eine Freude in das Thema. Und du hast gerade schon so viele so Glaubenssätze angesprochen, ne? So, ich biete mich an, ich verkaufe meine Seele und Co. Und das fand ich total spannend, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und du sagst, du möchtest dem Ganzen ein neues Image verpassen, verkaufen, ein neues Image verpassen. Was ist da dein Ansatz? Wie arbeitest du gerne und warum ist dir das auch so wichtig?
Ja, also erstmal sind ja die Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja für viele Verkaufen, ja. Also wenn ich Pitch sage, dann ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich im Fahrstuhl auf der Fahrt nach oben komplett on point sagen können, was ich mache und wie man mit mir arbeiten kann. Wenn ich Verkaufen sage, dann denken viele an Kundenakquise und sind dann schneller oder an Kaltakquise und Telefonterror und sind schneller weg, als ich irgendwie bis drei zählen kann. Und ich glaube, der erste Mindshift, den alle Selbstständigen machen müssen, und ich sage nicht oft müssen, aber machen müssen, ist, verkaufen ist nicht optional. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ja gut, dann habe ich halt Visitenkarten oder nicht, oder keine Ahnung, ich gehe auf Instagram als Social-Media-Kanal oder nicht, sondern du musst deinen Weg finden zu verkaufen. Sonst hast du nur ein Hobby, sonst wird dein Partner, deine Partnerin dich vielleicht finanzieren, aber dann hast du kein Business. Und wenn wir das mal akzeptiert haben, ja, also wir sagen oft im Coaching ja auch, du stellst erst die Ob-Frage, in diesem Sinne, ob du verkaufen musst, und die klare Antwort ist yes, hell yes. Und dann stellst du die Frage, wie das gehen kann. Und da kommt für viele der nächste Mindfuck so ins Spiel. So dieses Ding von, oh, ich bin introvertiert, ich kann das nicht. Oder ich möchte nicht meine ganze Zeit auf Social Media verbringen, also kann ich nicht verkaufen. Oder ich möchte nicht direkt irgendwie das Telefon in die Hand nehmen und Leute anrufen, also kann ich das nicht. Und das ist Blödsinn, weil da kommt für mich Mindset und Handwerk zusammen. Ja, das Verkaufshandwerk. Ganz viele Selbstständige sind Experten, Expertinnen in ihrem Bereich. Und checken nicht, dass Verkaufen kein magnetisches Ding ist, was von alleine passiert, sondern dass es auch ein Handwerk ist. Und wenn ich dann aber verstehe, was für unterschiedliche Möglichkeiten ich habe, was für unterschiedliche Kanäle ich vielleicht bespielen kann oder auch nicht, wie ich bestimmte E-Mails gut schreibe, wie ich Follow-ups mache, also nochmal nachhake, auch ein zweites und ein drittes und vielleicht viertes Mal, ja, so dass es auch angenehm für mich ist, beziehungsweise nicht komplett widerlich vielleicht am Anfang. Und wenn ich merke, ach, wenn ich die Sachen so mache, dass sie zu mir passen, dann ist es vielleicht immer noch schwierig und unangenehm am Anfang, aber ich habe dann positive Rückmeldungen und Erfolge und dann kann ich meinem ganzen System beibringen, es ist nicht so schwer, es ist nicht unmöglich, und merke dann einfach, okay, ich kann das lernen und ich kann besser drin werden. Also ich glaube, es ist wirklich diese Kombination aus, akzeptiere, dass es ohne Verkaufen nicht geht, wenn du selbstständig sein möchtest, und dann finde deinen Weg, der zu dir passt.
Und was kann ich tun, wenn ich verstanden habe, dass es ohne nicht geht? Ich glaube, das hast du gerade mehr als deutlich gemacht und das spüren wahrscheinlich auch einfach viele, ne? Und wenn man nichts macht sozusagen, dann passiert auch nichts, ne? Natürlich. Und wenn ich jetzt aber dann trotzdem so Glaubenssätze habe, wie bin ich zu teuer, kann ich das oder ich kann das eben nicht, was ist dann so der erste Schritt, den du Menschen empfehlen würdest, um diese ganzen Zweifel vielleicht so ein bisschen hinter sich zu lassen?
Ja, also ich finde es halt immer unglaublich wichtig, ein vernünftiges Fundament zu legen. Und ich arbeite unglaublich pragmatisch. Also du wirst jetzt nicht bei mir 3 Monate lang an deiner Positionierung schrauben, aber ich finde schon, es ist am Anfang einmal wichtig zu schauen, gibt es für das Angebot, was du hast, überhaupt Bedarf? Das heißt, ich würde immer einmal die Persona mir nochmal angucken, ich würde immer einmal in die Transformation gehen und schauen, was für ein Angebot hast du da eigentlich gestrickt? Und macht der Preis, der da dran hängt, Sinn? Ja, ich sehe das ganz oft, dass so super intuitive Angebote gebaut werden, die vielleicht jemand selber gerne gehabt hätte oder so, ne? Und ganz oft sind diese Angebote vollgepfropft mit Zeug und werden eher über die Features kommuniziert. Also, wie viele Videos sind da drin? Wie viele Coachingstunden sind da drin? Wie viele Seiten hat das Workbook? Wie lange geht das ganze Programm? Statt mal zu sagen, was habe ich als Kunde oder Kundin denn überhaupt davon? Also die klassischen Benefits. Ja, wir sagen Features tell, Benefits sell. Und dann, ne, ich schmeiß gerne auch mit dem Verkaufssprech um mich, weil ich finde, um eine gewisse neue Sache zu lernen, muss ich auch die Vokabeln dazu kennen. Und da ist es halt auch, dass wir sagen, the first sale is to yourself. Also du selber musst dieses Angebot erstmal geil finden. Du selber musst erstmal verstehen, dass der Preis, der da dran hängt, ein fairer Preis ist, weil ein fairer Preis für alle Beteiligten fair ist. Nicht nur für deine Kundin oder deinen Kunden, nicht nur für dich selbst, sondern auch vielleicht an Dienstleister und Dienstleisterinnen, mit denen du wieder arbeitest. Also ich finde, das ganze System muss fair aufgebaut sein. Und dann kannst du halt, wenn du verstanden hast, ey, ich löse ein Problem für eine Zielgruppe, die es wirklich gibt, ich habe ein cooles Angebot, das ist der Preis, dann kannst du immer noch mal reinhören, okay, und wo kommen jetzt Mindfucks auf? Also was ist jetzt ganz konkret das, was mich gerade irgendwie stoppt? Kommt irgendwie so ein Ding von, das ist aber viel zu teuer, also das Geld kannst du dafür jetzt nicht nehmen. Oder kommt, ey, wenn du da nochmal nachfragst, dann gehst du dir aber mega auf die Nerven, das ist ja super unangenehm, dann finde ich dich bestimmt richtig doof. Also da würde ich mal ganz konkret dann hinschauen, an welcher Stelle diese Mindfucks einsetzen und laut werden, weil dann kannst du konkret daran gehen. Es hat immer auch was mit der persönlichen Geschichte zu tun, es hat immer was, ne, auch mit der Beziehung wieder zu Geld zu tun und so weiter. Und das würde ich dann individuell einmal beleuchten.
Ja, schon richtig, richtig gute Tipps in so kurzer Zeit, so vollgepackt. Ich finde das großartig. Du hast gerade von fairen Preisen gesprochen. Wie finde ich denn einen fairen Preis oder woher weiß ich, was ein fairer Preis eigentlich ist für mein Produkt oder mein Angebot?
Also ganz, ganz wichtig finde ich immer, tatsächlich an dem Punkt erstmal nach innen zu schauen. Weil du wirst für alles da draußen von bis finden. Also du wirst wirklich finden, Preise finden, die ridiculously underpriced sind. Also irgendwie so, wo du denkst, oh Gott, das ist jetzt hier wirklich nur noch Price Competition. Also ja, und es geht nicht mehr um den Wert, sondern es geht nur noch darum, wer der oder die billigste ist. Und du wirst auch Preise finden, die jenseits von gut und böse sind, wo man sich so denkt, okay, also wie kann das denn sein? Das heißt, der erste Schritt ist für mich erstmal auch ganz wieder, wie ich gesagt habe, solide zu schauen, was ist denn mit dem Lebensentwurf, den ich habe, mit dem, was ich gern verdienen möchte, mit der Zeit, die ich dort reinstecken möchte, mit der Anzahl an Aufträgen, die ich generieren möchte, mit der Anzahl an Menschen, die ich auch gleichzeitig betreuen möchte. Was ist da ein Umsatz, den ich machen kann und möchte? Was ist ein Stundensatz, der da sinnvoll ist? Und dann nehme ich diesen Stundensatz und gucke halt in das Programm rein oder in das Angebot rein, was ich mir überlegt habe. Und schaue dann auch so, ja, was brauche ich denn wirklich für Zeitaufwand, für ja, Ressourcen? Was von den Sachen, die ich erstelle, sind wirklich für diese eine Kundin vielleicht gedacht? Was sind so Sachen, die ich auf mehrere Kundinnen umlegen kann? Was brauche ich an Vor- und Nachbereitung? Was für einen Puffer kann ich da einbauen? Und wenn ich dann so einen Preis habe, der dabei rauskommt, mit so einer ganz, ja, basic Berechnung eigentlich, dann kann ich eben auch mal hingucken, aha, und wie fühlt sich der jetzt an? Habe ich jetzt das Gefühl, ich werde da irgendwie unterbezahlt? Habe ich das Gefühl, um Gottes Willen, wenn ich den Preis laut ausspreche, den haut mir mein Gegenüber direkt um die Ohren? Ist das was, möchte ich mit Ratenzahlung arbeiten? Gibt es vielleicht sowas wie einen Fast-Action-Bonus, wenn sich jemand schneller entscheidet, mit mir zu arbeiten? Und dann kannst du halt auch, wenn du einmal den Preis hast, wo du sagst, okay, das ist ein guter Preis, aber trotzdem geht mir der Arsch so ein bisschen auf Grundeis, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste den nennen. Naja, dann geh erstmal noch ein bisschen tiefer und hab so einen No-Brainer-Preis im Kopf, wo du sagst, also wenn es dafür jetzt keiner kauft, dann selber schuld. Und dann verkaufst du es erstmal zu dem Preis, der vielleicht noch 25% drunter liegt. Und im nächsten Gespräch gehst du schon nochmal auf nur noch 10% unter deinem Wunschpreis. Und so baust du Selbstbewusstsein auf, Selbstvertrauen, weil das ist für mich halt auch Verkaufen, pure Selbstwirksamkeit. Ja, wir haben es in der Hand, wir können üben, das ist dein Business, du machst die Regeln. Und wenn du sagst, hey, ich muss da nochmal den Preis, der eigentlich der richtige wäre, reduzieren, damit ich mich richtig gut dabei fühle, dann mach das.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einem Interview über Sales Coaching Gänsehaut bekomme, aber ich habe Gänsehaut bekommen. Weil ich total schön finde, dass du tatsächlich ja, das Individuum, also so uns oder deine Kundinnen als Basis nimmst. Und das bedeutet ja für alle Selbstständigen, okay, ich bin erstmal die Basis. Und es geht darum, dass ich mich persönlich wohlfühle und dass ich einen Weg finde. Und im Zweifel muss ich nicht sofort da sein, sondern kann den Weg Schritt für Schritt gehen und dann währenddessen mir meine Themen vielleicht auch anschauen und gucken, woran liegt es jetzt eigentlich. Aber es muss noch nicht von 0 auf 100 perfekt sein, sondern ich kann mich dem annähern. Und ich glaube, das ist ein total gutes Gefühl, zu sagen, okay, ich bin vielleicht noch nicht da, selbstbewusstseinstechnisch, dass ich den vollen Preis nenne oder meinen Wunschpreis, aber natürlich will ich schon mal loslegen. Ich will ja auch irgendwo das Selbstbewusstsein herbekommen. Und es ist leichter, selbstbewusst irgendwann den Wunschpreis zu nennen, wenn man vorher schon ein paar Mal verkauft hat, wenn man damit rausgegangen ist, wenn man dieses Selbstbewusstsein durch die kleinen Erfolgserlebnisse gewonnen hat.
Voll. Und weißt du, ich finde halt auch immer, es darf, wie gesagt, ambitioniert sein. Es darf sich ein bisschen unangenehm anfühlen. Wenn ich große neue Projekte habe, dann denke ich auch nicht so, ja, easy peasy. Sondern ich glaube, es ist dieses Ding, was uns zeigt, ach, das ist uns jetzt wichtig und wir wollen es gerne. Und das ist nichts, was wir nebenbei machen, sondern wir müssen das üben. Und das ist vielleicht anstrengend und das ist ein bisschen schwer. Ja, ich habe jetzt irgendwie vor 2 Monaten angefangen mit CrossFit. Himmelarsch, was quäl ich mich da 2-mal die Woche hin?
Heute Morgen vor 11 Uhr. Sehr beeindruckend.
Ja, genau. Und ich denke mir jedes Mal so, um Gottes Willen, Hauptsache ich überlebe das und ich kann nicht mit der Hand, ich kann nicht an die Wand laufen zum Handstand-Dings und ich kriege das und das noch nicht hin. Und also ich bin wirklich vorher immer super aufgeregt, weil ich die Hälfte von dem Programm, was da an der Tafel steht, auch überhaupt nicht verstehe. Aber ich lasse mich halt jedes Mal wieder darauf ein, weil ich weiß, danach fühlt es sich gut an und es wird jedes Mal ein bisschen besser. Und es ist ein Muskel, den ich aufbaue. Und das ist im Verkaufen eben genau das Gleiche. Wir müssen hingucken, wo wir uns vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, wo wir unsere berühmte Komfortzone ein Stück weit verlassen. Aber wenn ich zum Beispiel Menschen bei mir im Vorgespräch sitzen habe, die sagen, ja Gretel, also ich hatte ja jetzt hier und da schon irgendwie mal ein Sales Coaching gebucht und nachdem ich x 1.000 Euro bezahlt habe, wurde mir gesagt, naja, du musst jetzt jeden Tag 90 Tage auf Instagram live gehen. Aber das kann ich nicht. Ich will gar nicht zu Instagram. Und dann wurde mir gesagt, ja, Pech gehabt, das ist unsere Methode. Da kräuselt sich mir halt wirklich alles hoch, weil es gibt nicht die eine Sales-Methode, sondern es darf so eine Mischung aus, okay, scary, und aber ich probiere es und ich habe da Erfolge mit sein.
Ja, ich liebe, dass du das sagst. Genauso bei Personal Branding, was ja eher mein Thema ist. Du musst nicht nur auf Instagram sein. Du musst nicht dich täglich in den Stories zeigen. Du musst nicht einen Podcast machen, wenn du das nicht. Wenn das alles nicht deins ist, es gibt andere Kanäle. Und du hast gerade gesagt, dass es auch im Sales verschiedene Kanäle gibt. Was sind da deine oder die, sage ich mal, gängigsten Kanäle für Sales?
Also erstmal schaust du natürlich, möchtest du, also ist es ein B2B-Prozess? Also ich komme aus der Unternehmenswelt, das heißt, möchtest du irgendwo in Unternehmen rein, dann ist der Prozess ein komplett anderer, ja, weil du ja zum Beispiel mit HR in Kontakt bist oder mit Teamleads in einem bestimmten Team und so weiter. Da hast du mehrere Stakeholder, die du koordinieren musst. Oder hast du ein Angebot für Privatpersonen oder Solo-Selbstständige, sag ich mal. Also das sind so die zwei großen Wege, mit denen ich arbeite. Und dann schaust du, was deine Kanäle sind und wo du deine Zielgruppe antriffst. Also ich arbeite generell mit was in der Verkaufsroutine, das nenne ich ganz liebevoll UTIs. Das sind umsatzrelevante Tätigkeiten. Und da darfst du eben schauen, dass du eine gute Kombination zwischen internen und externen UTIs hast. Externe umsatzrelevante Tätigkeiten sind alle die, die deine Reichweite vergrößern. Das ist dann sowas wie in externe Podcasts gehen, so was wie ich jetzt gerade bei dir mache. Das kann was sein wie Netzwerkevents besuchen. Das kann aber auch sowas sein wie PR oder Leute auf LinkedIn anschreiben, mit denen ich noch nicht connected bin. Das sind alles Sachen, die dafür sorgen, dass meine Reichweite wächst, dass mehr Leute mich kennenlernen. Es könnte auch sowas sein wie auf eine Messe gehen oder ne, je nachdem, wie groß du bist, keine Ahnung, vielleicht Rundfunkbeitrag im Sinne von Fernsehbeitrag oder so über dich zu haben. Also alles, was sozusagen mehr Leute auf dich aufmerksam macht, das sind externe Ortis. Und dann brauchst du eben auch diese internen Ortis, das sind die, die dafür sorgen, dass die Leute, die in deiner Bubble sind, dich besser kennenlernen und dass sie dich mögen und dass sie dir vertrauen. Dass sie also wissen, wer du als Experte, Expertin bist und dass sie auch denken, boah, ja, für das Thema ist die Person genau die richtige für mich. Und da hast du dann so ganz klassisch wieder Dinge wie ein Newsletter schreiben oder eben einen Kanal wie Instagram zu bespielen mit Stories, Posts und so weiter. Oder du hast auch vielleicht Events, die du in deiner Community organisierst, also für deine Follower, Followerinnen. Das sind alles so interne Sachen. Und was wirklich super wichtig ist, ist, dass du eine gute Kombination aus beidem hast. Also wenn du gerade noch nicht so groß bist, nicht so bekannt bist, dann tu mir einen Gefallen, schreib nicht jede Woche ein Newsletter an die 100 Leute, die da drauf sind, von denen die Hälfte auch noch deine Freunde und deine Eltern sind, sondern wenn du noch nicht so groß bist, noch keine große Reichweite hast, dann sind erstmal externe Ortis dran und dann später kann sich das Verhältnis ein bisschen verschieben, sodass es ausgeglichener ist. Aber generell, genau, also sowas wie Netzwerkevents, mit Leuten reden, mit fremden Leuten reden oder auch dein existierendes Netzwerk darüber informieren, was du gerade eigentlich Neues machst. Weil da haben wir auch ganz oft so einen Mindfuck, so lieber fremde Leute, lieber nicht irgendwelche ehemaligen Kollegen oder Freunde oder so. Und das ist falsch. Also die Leute, die dich schon kennen, die dich schon gut finden, die dir vertrauen, sind eigentlich die besten ersten Kunden für die meisten von uns.
Ja, das war wieder eine Antwort, wo ich auf jeden Fall die Folge nachher nochmal mit einem Notizbuch und einem Stift nochmal anhöre und mir die ganzen Tipps rausschreibe. Das sind so gute und so wertvolle Sachen, vor allem, wenn man noch nicht, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten bei YouTube hat und Co. Und gerade dann, ne, am Anfang, wenn man vielleicht neu mit einem Angebot ist, man hat deswegen vielleicht noch so ein paar Zweifel, ne, so nach dem Motto, funktioniert das überhaupt? Dann aber auch, wie du gesagt hast, lieber fremde Leute, weil was sagen dann meine Bekannten und Co. über mich? Aber das sind so wichtige Themen und das sind, ja, das sind genau die Punkte, die du angesprochen hast, die Punkte, die sich zwar unangenehm anfühlen, aber die so schnell auch nicht mehr unangenehm sind, sondern nachdem du die ein paar Mal gemacht hast, ist es eigentlich das Natürlichste der Welt gefühlt. Und es gibt immer noch die Stretches, genau wie du eben gesagt hast, es ist nicht alles unangenehm, aber Sachen, die dir früher unangenehm waren, die sind dir plötzlich nicht mehr unangenehm. Und so wächst man dann Schritt für Schritt da rein. Und offenbar ist es im Verkaufen genauso. Und das ist total schön zu hören. Ja. Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, sind die drei Hauptzweifel, oder du sagst es so schön mit Mindfucks, die meisten deiner Kundinnen haben, einfach nur damit man weiß oder die Zuhörerinnen noch wissen, du bist damit nicht alleine? Und was würdest du denen dann vielleicht sagen? So ganz kurz, in so einem ganz kurzen Abriss.
Ja, also genau, weil du gesagt hast, du bist nicht damit alleine. Wir sehen das ganz oft bei uns in der Mastermind. Wir nennen das dann den Wackeldackel-Effekt. Wenn eine Frage stellt und alle so, oh Gott, ja, genau, kann ihr da mal jemand drauf antworten? Mir geht es ganz genauso. Also ich finde es, glaube ich, schwer, mich auf drei zu beschränken. Aber das eine ist halt, also ist sehr oft dieses, naja, wenn es mir so leicht fällt, dann darf es ja nicht so teuer sein. Also für mich ist das ja in super kurzer Zeit gemacht. Wie kann ich jetzt eigentlich so viel Geld dafür verlangen? Und da ist die Antwort ganz klar. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt mit diesem Pferd, was irgendwie, ich glaube, der Pferdehintern ist total gemäldemäßig gezeichnet und vorne ist es so, als hätte eine Fünfjährige es gemacht. Und das ist genau der Unterschied, ja. Wenn du jetzt was gut kannst und es dir jetzt leicht fällt, dann hast du das vielleicht studiert oder über die Jahre gelernt und perfektioniert und so weiter. Sprich, nur weil du jetzt was in 10 Minuten kannst, ist der Wert dieser Sache für dein Gegenüber ja nicht kleiner. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Es geht nicht um den Wert, den eine Sache für dich hat, sondern um den Wert, den es für deinen Kunden, deine Kundin hat. Ja, also wenn du jemanden begleitest dabei, ein großes Problem zu lösen oder einen wichtigen Pain zu lösen, dann ist das die Grundlage, die du ansetzen darfst, auch beim Preis, beim Produkt und so weiter. Und ich glaube, dann ist das Letzte noch so dieses Ding von diesen, ich nerve, ich gehe irgendwem auf den Sack, auf gut Deutsch, das darf ich nicht machen und so weiter. Und ich kriege das ganz oft mit, also ich hab schon mal bei uns in der Mastermind gesagt, auf meinem Grabstein wird wahrscheinlich irgendwann die Frage stehen, hast du deine Follow-ups gemacht? Weil ich das wirklich so regelmäßig sage. Und alle Kundinnen oder alle, die auch nur unseren Podcast hören und das da hören und dann wirklich ihre Follow-ups machen, kommen wirklich regelmäßig zu mir und sagen, ja, Gretel, klar, wenn du sagst, vielleicht hat jemand meine E-Mail einfach nicht gesehen, weil die im Urlaub war. Das kann ja sein. Das ist mir jetzt dann auch wieder klar geworden. Oder vielleicht war gerade der Moment nicht der richtige, als ich die E-Mail geschrieben habe, weil die Person gerade krank war oder das Kind krank war oder irgendwas. Oder vielleicht wollte die Person mir antworten und hat es dann schlicht und ergreifend vergessen, weil ein Schmetterling vorbeigeflogen ist. Also wir alle kennen das doch, dass das Leben passiert, dass wir uns Dinge vornehmen und dann vergessen wir es wieder. Und würden wir nicht an eine Deadline erinnert werden, kurz vorher, würden wir auch das vielleicht vergessen und uns im Nachgang ärgern. Und ich glaube, auch das dürfen wir, das dürfen und das müssen wir ablegen. Wir nerven nicht. Jeder, der uns gegenüber als potenzieller Käufer, potenzielle Käuferin ist, ist ein erwachsener Mensch, hat die Möglichkeit zu sagen, Mensch, liebe Gretel, ich mag keine E-Mails mehr von dir bekommen. Oder ja, gutes Angebot, aber für mich nicht das Richtige. Also können wir einfach mal anerkennen, dass unser Gegenüber ja erwachsene Menschen sind, die auch wieder lernen dürfen, Nein zu sagen. Ja, wir leben in so einer Welt, wo wir uns lieber gegenseitig ghosten, als dass wir einfach mal sagen, für mich ist es nichts. Ja, ich möchte dir auch keinen Grund dafür geben oder ich gebe dir auch einen vernünftigen Grund dafür, warum das nichts für mich ist. Aber ich sage beim Verkauf immer, ich habe kein Nein, bis ich nicht ein Nein habe. Und ich hake so lange nach, bis ich das kriege, weil es das Mindeste ist, was ich für mich, was ich für mich verdient habe. Und auch vielleicht auf der anderen Seite, ja, jetzt hört sich ein bisschen schizophren an, aber einerseits sage ich, ich habe kein Nein, bis ich ein Nein habe. Und ich starte aber in den Verkaufsprozess und sage, nein, habe ich sowieso schon. Also, ne, es kann jetzt eigentlich nur noch besser werden, indem ich halt dranbleibe und zusehe, dass ich ins Gespräch komme mit den Leuten. Ja, also da darf ganz viel einfach spielerischer werden.
Und dann ja auch, es muss ja nicht mal ein Nein sein. Es kann ja am Ende ja ein Ja werden. Voll. Also das Nein hast du sicher, aber wenn du nicht fragst, dann ist es ja, auf jeden Fall auch erstmal nicht sicher, solange bis du fragst. Und entweder fragst du, solange bis du ein Nein hast, oder du fragst, bis du ein Ja hast. Und das gibt es ja, also die Möglichkeit besteht ja auch.
Ja, absolut. Und dann, ne, da kommt dann auch wieder das Handwerk rein. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ah, Gretel, jetzt noch nicht, weil jetzt bin ich gerade in einem anderen Programm oder ich möchte erst noch XYZ machen, bevor ich mit dir arbeite, dann habe ich eine Leadliste und dann steht da drauf, Person sowieso, in 2 Monaten nochmal anschreiben, weil dann ist sie fertig mit Programm sowieso. Und auch das, ja, ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles Wissen in meinem Kopf habe. Ich denke auch nicht, dass ich irgendwie manipulativ und blöd bin, wenn ich mir Sachen über Menschen aufschreibe, damit ich sie später wieder nutzen kann, damit diese Person sich gehört und gesehen fühlt. Ja, also viele denken, oh, wenn ich jetzt eine Leadliste habe und dann schreibe ich mir das ja auf, dass die Person 3 Kinder hat und mit denen im Urlaub war, das ist ja mega manipulativ. Aber ich denke mir so, nee, du sorgst einfach dafür, dass du noch weißt, mit wem du da geredet hast, dass du guckst, wo sind denn eure Anknüpfungspunkte? Wo habt ihr connected bei welchem Punkt? Weil auch da Menschen kaufen von Menschen und im Zweifel kaufe ich doch lieber von jemandem, der mir sympathisch ist.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil die Tipps einfach großartig sind. Deswegen frage ich dich, wenn du sagen würdest, okay, wenn es so 3 Sachen gibt, die jemand heute hier mit rausnimmt, 3 Tipps von der Sales-Expertin, um selber eine Sales-Expertin im eigenen Unternehmen, in der eigenen Selbstständigkeit oder auch in Nebenselbstständigkeit zu werden, was würdest du sagen? Was sind so die 3 wichtigsten Punkte, die man auf jeden Fall braucht?
Erstens würde ich gerne einmal den Anspruch nach unten schieben. Also du musst keine Sales-Expertin werden. Es muss dir nicht riesig viel Spaß machen. Das ist okay. Die meisten Sachen, die wir gerade anfangen, machen nicht riesig viel Spaß. Siehe CrossFit. Also vielleicht einmal ein bisschen kleiner machen, weil wenn wir so einen riesigen Berg haben, dann denken wir ganz schnell so, oh Gott, das kann ich eh nicht schaffen, ich lasse es lieber. Also da setzt dir realistische Ziele, was du erreichen möchtest. Schau dann, dass, wie gesagt, das Fundament stimmt, dass dein Angebot cool ist, dass du weißt, für wen du es machst, dass der Preis daran stimmig ist und dass du selber dahinter stehst. Also first sale to yourself. Dann finde ich es wichtig, dass du ein ja, dass du so eine Art Ablauf hast, dass du weißt, wie verkaufe ich eigentlich? Also möchte ich Menschen in Vorgespräche mit mir bekommen? Möchte ich, sollen die direkt irgendwie was kaufen? Launch ich irgendwie was? Dass da eben eine gewisse Klarheit da ist. Auch da wieder so eine Grundregel im Verkaufen, verwirrte Menschen kaufen nichts. Ja, wenn du selber jetzt irgendwie 5 Angebote hast und du springst selber noch hin und her und wenn der Mars im Zenit vom Merkur steht, dann ist das Angebot nochmal irgendwie anders und dann hast du noch 5 verschiedene Preise dran, schaltet dein Gegenüber ab und kauft nichts. Also sorg dafür, dass du Klarheit hast, was deine Angebote sind, was die Kanäle sind, wie du verkaufst, wie man mit dir arbeiten kann. Dann würde ich auch den ganzen Prozess mir einmal anschauen, woran scheitert es jetzt gerade im Moment? Kriege ich nicht genug Gespräche oder habe ich genug Gespräche, die konvertieren aber nicht, antworten mir die Menschen nicht, sagen sie mir immer, ich habe keine Zeit dafür oder ich habe kein Geld dafür. Dann würde ich zum Beispiel ins Thema Einwandbehandlung mal reinschauen, ne, um zu gucken, okay, wie kannst du das dann doch von einem Ha, nein, eher nicht in ein, oh ja, klar, machen wir, umwandeln. Und das Letzte für mich ist immer so ein bisschen Scheißegal-Haltung braucht es halt schon. Also ich kann auch nicht jeden Tag verkaufen. Es gibt auch Tage, da zweifle ich an mir und da habe ich keinen Bock. Und dann denke ich so, oh nee, heute noch irgendwen davon überzeugen, wie toll ich bin, fällt aus. Und das darf auch sein, weil ich weiß dann auch wieder, es gibt Tage, da denke ich mir so, ja, wer nicht mit mir arbeiten will, ist selber schuld. Und diese Art von Scheißegal-Haltung, dieses Ding von, ich informiere mich über mein Gegenüber, ich mache meine Hausaufgaben, ich mache meine Follow-ups und so weiter. Und dann gibt es auch immer eine Prise Glück da drin und immer so ein Quäntchen von, es muss eben auch passen. Das finde ich halt auch nochmal super wichtig. Also, dass du da nicht versteift reingehst, dass du nicht denkst, oh, das muss jetzt klappen, sonst kann ich meine Miete am Ende des Monats nicht bezahlen. Sondern, wenn wir mal bei Sales Calls oder bei Verkaufsgesprächen bleiben, die sind für mich immer ein gegenseitiges Checken, ob es passt. Und auch ich als Verkäuferin kann sagen, nee, also wir beide, das sehe ich nicht. Und das gibt der Sache auch schon eine richtig große Portion Leichtigkeit, finde ich.
Ja, und die Leichtigkeit spürt man, wenn man mit dir spricht. Und deswegen ist mir jetzt, oder würde ich dich gerne eine Sache fragen, die ich so gar nicht geplant hatte, aber weil das mich so sehr beeindruckt, weil wir jetzt auch eben noch gesprochen haben im Vorgespräch. Du hast gesagt, du hast 2 Kinder, du hast eine Selbstständigkeit, warst von Anfang an ausgebucht, du warst morgens vor 11 Uhr noch beim CrossFit und du hast ihr habt ein Haus gebaut mit der Familie. Wie bringst du alles unter einen Hut? Wie schaffst du das? Und dann vor allem noch so entspannt hier zu sitzen und null gestresst zu wirken.
Also auch da möchte ich nochmal sagen, ne? Die Frage ist ja immer, was, also wie viel davon ist gleichzeitig, was fällt uns leicht und so weiter. Das Haus haben wir vor 10 Jahren gebaut, meine Kinder sind jetzt 6 und 8 und diese Sportroutine, die habe ich jetzt seit einem halben Jahr, die hat sich so eingeschlichen. Warum gehe ich morgens um 7 zum Sport? Weil mein Mann dann die Kinder fertig macht. Warum kann ich ziemlich viele Sachen im Business gleichzeitig machen? Weil ich mittlerweile mit meiner Mitgründerin Laura ein Team von 6 Leuten habe oder wir sind insgesamt 6 Leute. Und das finde ich da eben auch nochmal sehr, sehr wichtig und das ist ehrlicherweise auch, was ich lernen musste. Also bin jetzt im 4. Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich habe schon auch echt viel gehasselt am Anfang und habe irgendwann gesagt, hey, wenn das jetzt so weitergeht, verpasse ich erstens meine Kinder, das fühlt sich nicht sonderlich gesund und gut an, was ich hier mache. Ich werde meinen Kunden und Kundinnen nicht mehr gerecht werden können, wenn das so weitergeht. Und ich möchte ja irgendwie aufgestellt sein, dass diese Selbstständigkeit jetzt mein Business ist. Und da finde ich eben auch dieses unternehmerisch Denken und dieses Hinschauen zu, ich bin meine wichtigste Ressource, was brauche ich, damit es mir gut geht? Und ich brauche eben Schwimmen und ich brauche gewisse Ruhephasen und ich muss regelmäßig essen. Und alle, die mich eine Weile kennen, die wissen schon, dass gerade das regelmäßig Essen für mich immer nicht so einfach war, wenn ich irgendwie so durchziehe, bis ich dann 15 Uhr die Kinder übernehme. Also will nur damit sagen, so schmeichelhaft das natürlich auch ist, was du gerade gesagt hast, genauso kriege ich auch nicht alles unter einen Hut. Und das ist jetzt eine Momentaufnahme. Jetzt gerade ist alles super und mir geht es richtig gut. Und wir alle haben aber unsere Baustellen und Hasseln. Und deswegen, wenn du jetzt selber irgendwie merkst, liebe Hörerin, aber mir ist es irgendwo nicht rund oder ich rausche da auf was zu, was nicht gut ist, dann reflektier das mal, schau dir das mal genau an, überleg mal, welche Stellschrauben du drehen kannst, um was zu ändern, weil das finde ich wirklich wichtig. Wir haben alle nichts davon, wenn wir morgen komplett ausfallen. Ich hatte früher sehr, sehr viel Migräne und bin da wirklich, wenn mein Körper mir gesagt hat, so Gretel, jetzt reicht's aber. Ne, dann war ich 2, 3 Tage raus und da habe ich dann einfach vor einem guten halben Jahr gesagt, das ist nicht der, das kann nicht der Ablauf sein. Was kann ich ändern, um das cool zu machen? Und ja, bin seit Januar jeden Tag eigentlich Eisbaden gegangen und habe in der Ernährung was umgestellt. Und ich glaube auch da wieder, ne, von wegen den Bogen zum Verkaufen bringen. Wenn du mit kleinen Sachen anfängst, wenn du Dinge veränderst und du merkst plötzlich nach einem halben Jahr, ach krass, ich bin schon irgendwie ein anderer Mensch als vor einem halben Jahr, ist ja verrückt. Ne, dann sind es diese kleinen Schritte und diese Konstanz, die dich dahin bringt. Und das ist einfach in super vielen Bereichen des Lebens so.
Ja, absolut. Sehr beeindruckend, super authentisch, finde ich richtig, richtig toll. 5 Jahre oder 10 Jahre in die Zukunft geblickt. Was glaubst du? Wo stehst du? Wo siehst du dich? Was wird dein Weg sein?
Ja, tatsächlich glaube ich, dass wir das Thema in unserer Mastermind noch weiter ausbauen. Also wir haben die jetzt seit 3 Jahren und haben jetzt gerade 2, 3 große Entscheidungen, die gerade kommen. Und wenn das klappt, dann wird das Programm wirklich nochmal deutlich größer mit oder in Kombination mit diesem Anspruch, den wir haben, dass wir sagen, ey, das ist eigentlich wie ein 1:1 mit Gruppenkomponente. Wir sind super dicht dran an unseren Kundinnen und das ist ein Kompromiss, den wir nicht machen werden. Also wenn das alles klappt, dann wird das nochmal viel, viel größer. Und ich freue mich total, ja, jetzt wieder mehr auch in diese Teams-Richtung zu gehen, weil mir von Anfang an in meiner Selbstständigkeit darum ging, einen großen Hebel zu haben. Also ich bin ja eigentlich gestartet mit der Idee, dass Nachhaltigkeit mir wichtig ist. Ja, also wie gesagt, das mit dem Unverpacktladen und so weiter. Und es ist ja aber so, dass Geld einfach ein Riesenhebel in dieser Welt ist. Das heißt, wenn ich mit mehr Menschen arbeite, die richtig gutes Geld verdienen, die dann wieder dieses Geld in Dinge investieren, die die richtigen, also für mich die richtigen Investitionen sind, was Nachhaltigkeit, was sozialverträgliche Themen angeht, dann ist das mein größter Hebel. Das heißt, ich möchte so vielen Menschen und Unternehmen dabei helfen, vernünftig zu verkaufen, vernünftige Preise zu verlangen, weil ich weiß, dass die meisten meiner Kunden und Kundinnen sehr, sehr gut im Geben sind und nicht so gut im Nehmen. Und wenn die aber jetzt noch lernen, vernünftig zu nehmen, sowohl Geld als auch Raum, als auch Energie, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann geben die mit noch volleren Händen. Und ich glaube, das ist das, was es wirklich braucht.
Okay. Wow, sehr beeindruckend. Dann eine allerletzte Frage. Und zwar, du hast ja jetzt so viel von den Angeboten auch gesprochen und das, was du anbietest. Und die Frage ist, wo kann man dich finden, wer jetzt auch so begeistert ist wie ich von dir? Wo findet man dich und wie kann man auch vielleicht konkret als ersten Schritt sich mit dir in Verbindung setzen?
Sehr, sehr gerne. Also generell findest du mich sehr gut auf Instagram. Da bin ich recht regelmäßig unterwegs und da findest du mich auch in Stories und ja, kriegst auch ganz viel mit dazu, wie ich ticke, was ich denke, was meine Meinung zu Themen sind. Ansonsten haben wir auch einen Podcast, der heißt Moin um 9 mit über 400 Folgen. Da geben meine Mitgründerin und ich super viele Impulse in puncto Business, reden sehr viel Klartext auch, weil ich glaube, das ist das, was tatsächlich auch braucht und interviewen auch tolle Menschen. Und last but not least haben wir auch immer mal kostenlose Formate. Also wir haben das Coffee Speed Networking, das wird erst im Herbst wieder sein. Da sind so 300 bis 400 Leute angemeldet für 1 Stunde Netzwerken. Wir haben aber jetzt zum Beispiel auch Ende Mai ein Format, das heißt Pimp Your Pitch Perfect. Da zeige ich ja, Menschen, wie sie ihren Pitch verbessern können. Laura hat ein Mindset-Format, das im Juni kommt. Also lohnt sich da total, einfach mal uns zu folgen, vielleicht auf unseren Newsletter zu hüpfen, um ja, rauszufinden, was es da alles gibt. Und hast du Lust auf eine Mastermind, schreib mich super gerne auch an und ich erzähle dir mehr zu Smash It.
Richtig, richtig cool, Gretel oder Insider Gretel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich ein unglaublich, ja, inspirierende Folge. Du bist eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Ich glaube, ich setze mich wirklich nochmal hin mit Zettel und Stift und mache mir ganz viele Notizen, weil die war vollgepackt mit unglaublich wertvollem Wissen. Also vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast und für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Schau auf jeden Fall bei Gretel vorbei und vergiss nicht, Generation Growth zu abonnieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst.